In dieser Folge erfahrt ihr, was es mit Plastik-Credits auf sich hat, was soziale Ungleichheit auch mit Müll zu tun hat und warum ihr eure Geschenke zu Weihnachten lieber nicht einpacken solltet.
Herzlich willkommen zum Podcast Ethics and Euros. Sina und Karin von Eukokredit treffen sich auf einen fairen Kaffee mit inspirierenden Talkgästinnen aus aller Welt. Beim Geruch der Kaffeebohne bringen sie Meinungen und Generationen zusammen und sprechen darüber, wie Geld sinnvoll eingesetzt werden kann. Und nun viel Spaß mit Ethics and Euros.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Abschlussfolge für dieses Jahr. Ich bin Sina von Eukokredit und heute spreche ich mit Clemens, dem CEO und Co-Gründer von Everwave. Hi Clemens.
Hi Sina, danke für die Einladung, ich freue mich dabei zu sein.
Möchtest du einmal Everwave kurz vorstellen?
Gerne. Everwave ist eine Organisation, die haben wir 2018 gegründet, die sich dem Schutz der Meere verschrieben hat und dem Schutz der Meere in Bezug auf die steigende Vermüllung von Plastik. Und diese Herausforderung begegnen wir unter anderem in der Form, dass wir Cleanup-Projekte umsetzen weltweit und zwar auf großen Flüssen, den Haupteintragspfaden des Plastiks in die Meere und so den Zustrom zu stoppen. Das machen wir beispielsweise in Kambodscha, in Thailand, in Bosnien und in Albanien aktuell und entwickeln darüber hinaus eben auch noch lokale Infrastruktur, damit wir den Müll so gut es geht wieder recyceln oder auf andere Art und Weise verwerten. In jedem Fall wollen wir verhindern, dass er zurück auf die Landfill kommt oder in der Umwelt bleibt. Und über die letzten 4 Jahre hinweg haben wir 1,8 Millionen Kilogramm aus der Umwelt gesammelt oder aus Gewässern gesammelt und prozessiert.
Wow, du hast jetzt gerade Landfill gesagt. Kannst du das nochmal kurz umreißen?
Sorry. eine Deponie. Im Deutschen eine Deponie. Also, und die Herausforderung in diesen Deponien, gerade in den Ländern, in denen eben starke Verschmutzung auftritt, also in Südostasien, in Afrika, ist, dass diese Landfills nicht gesichert sind, sondern einfach nur offene Löcher, die gegraben werden. Der Müll kommt rein und im schlimmsten Fall wird er dann nicht mal zugeschüttet. Und sobald es dann einmal stark regnet oder stürmt, dann gelangt eben das Material in Bewegung und häufig dann in Flüsse und dann eben am Ende in die Meere.
Verstehe. Gibt es da irgendwie schon was, wo ihr früher ansetzen könnt, gerade bei diesen Deponien? Oder kann man da gar nichts gegen machen und man ist es einfach so, dass immer wieder Müll von dort ins Gewässer kommt und euch die Arbeit mehr oder weniger zunichte macht oder nicht ausgehen lässt?
Also die Antwort ist ein bisschen vielfältiger. Es gibt mehrere Eintragspfade von Müll in die Umwelt. Mhm. Und ein grundlegendes Problem daran ist, dass in vielen Regionen der Welt es keine Waste-Management-Strukturen, also keine Müllinfrastruktur gibt. Mhm. Die klassische Müllabfuhr oder eine Verbrennungsanlage, eine Recyclinganlage, das gibt es in vielen Ländern dieser Welt nicht. Das heißt, die Menschen sind gezwungen, den Müll irgendwo zu entsorgen. Häufig passiert es dann entweder in den Löchern, die ich gerade beschrieben habe, oder im schlimmsten Fall direkt im Fluss, weil es eben einen Mangel an Alternativen gibt. Wo würden wir denn das Material hinbringen, wenn wir keine Müllabfuhr hätten? Das muss man sich immer wieder fragen. Und dementsprechend gibt es sehr, sehr vielfältige Ursachen, das Ganze früher anzugehen. Damit beschäftigen wir uns natürlich auch, dass wir quasi Doorstep Collection, also die Sammlung direkt an den Haushalten, die nah angrenzend an den Gewässern sind, machen. Aktuell fokussieren wir uns aber auf den Müll, der schon im Gewässer ist.
Mhm. Also man hört schon raus, ihr seid sehr fokussiert auf ökologische Nachhaltigkeit. Das kurz noch im Rahmen unseres Podcasts. Eukokredit kommt ja eher aus der sozialen Nachhaltigkeit. Nichtsdestotrotz setzen wir uns aber auch natürlich für den Umweltschutz ein und haben auch für unser nächstes Jahr, in dem wir übrigens 50 Jahre alt werden, eine Klimakampagne vor. Aber dazu erzähle ich euch gern später mehr. Wie sieht so ein Tag aus, wenn ich jetzt bei Everwave arbeite oder eine Organisation, wenn die für Everwave arbeitet?
Also wir sind inzwischen global mehr als 40 Mitarbeitende, ein Großteil davon im Ausland in unseren Projekten. Das heißt auch da wieder, ja, der ökologische Mehrwert ist sehr groß. der soziale Mehrwert, den du angesprochen hast, den bringen unsere Projekte im Prinzip automatisch mit, weil wir schaffen in den Regionen Arbeitsplätze, vor allem für Menschen, die im Zweifel keinen gefunden haben oder keinen hatten. Beispielsweise bei unseren SortiererInnen sind sehr viele Menschen, die eben aus der Arbeitslosigkeit kamen und extremer Armut. Deswegen gibt es keinen klassischen Arbeitsalltag bei Everwave, immer noch nicht, auch wenn wir schon 6 Jahre alt sind. Und wir haben ganz vielfältige Positionen auch in der Unternehmung. Also wir machen ganz klassisch Sales beispielsweise. Bei uns sind Marketing-Themen genauso relevant wie in anderen Unternehmen, die wachsen wollen. Wir haben natürlich ProjektmanagerInnen, die sich mit der Umsetzung der Projekte und auch der Betreuung vor Ort befassen. Und auch lokale ProjektmanagerInnen, die dann eben mit ihren Themen zu uns kommen und die wir dann im besten Fall gemeinsam lösen. Und diese Vielfalt macht es auf der einen Seite natürlich ultra spannend, sich jeden Tag auf ganz unterschiedlichen Ebenen auch auszutauschen. Also das eine Thema ist irgendwie, wie viel Kilogramm Müll haben wir in Kambodscha gesammelt? Und ein anderes Thema kann sein, welchen Investor können wir jetzt onboarden oder mit welchem Großkonzern können wir das nächste Projekt umsetzen? Und das macht es sehr vielfältig, aber so ein Standardalltag ist mir jetzt noch nicht begegnet und ich finde es auch ganz gut so.
Und wie ist Everwave entstanden? Also ich meine, dass es euch braucht, ist klar, aber woher kam die Idee? Also wie bist du dazu gekommen?
Das war ein Zufall, würde ich jetzt mal sagen. In meinem vorangegangenen Berufsleben war ich professioneller Moderator und Journalist und auf einer der Bühnen habe ich meine jetzige Mitgründerin Marcella kennengelernt. Also sie war Interviewgast und ich war der Moderator. Und innerhalb des 5-minütigen Interviews, wo sie davon gesprochen hat, etwas gegen die Vermüllung der Ozeane zu tun, viel mehr gab es damals auch noch nicht, als diese Idee oder die Inspiration, etwas zu tun, hat sich dann ergeben, dass ich am nächsten Tag gesagt habe, pass auf, Marcella, ich bringe ein paar Fähigkeiten mit, die ich glaube, die dem Projekt helfen können und der Sache helfen können. Und Gleiches hat dann Tillmann, unser auch Mitgründer und jetziger CTO, gemacht. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben die Unternehmung gegründet. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Man muss aber verstehen, dass wir das erste Kilogramm Müll erst im August 2020 gesammelt haben. Fast 2 Jahre nach Gründung der Unternehmung. Bis dahin war viel Brandbuilding, Technologieentwicklung und Testung und so weiter und so fort. Das alles gehört eben am Ende auch dazu.
Das ist ein langer Weg zum Aufbau, klar. Und wie sieht das jetzt vor Ort aus? Also wenn du uns jetzt zum Beispiel mitnimmst zum Projekt Kambodscha, was passiert?
Das Projekt Kambodscha hat mehrere Ebenen. Zum einen haben wir unsere Boote vor Ort oder eins unserer Boote vor Ort, das auf dem Mekong beispielsweise Müll sammelt tagtäglich. Wir haben lokale Boat Operator, die das Boot fahren. Wir haben Barrieren installiert im Mekong, an denen sich das Material dann auch sammelt, weil einfach nur mit dem Boot rumzufahren wäre jetzt wenig sinnvoll auf so einem großen Fluss. Dann wird das Boot entleert. Parallel haben wir händisches Cleanup an den Flussufern, einfach aus dem Grund, weil der Wasserstand sehr stark schwankt in Südostasien. Und wir festgestellt haben, dass wenn wir nur das Boot nutzen, dass wir potenziell sehr viel Müll auch an den Flussufern haben. Und wenn es dann einmal stark regnet, bewegt sich das alles in den Fluss und das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden. Das heißt, wir haben händisches Cleanup und das Boot parallel. Das Ganze wird dann entladen, das wird mit den Tuk-Tuks, die wir alle kennen, zu unserer Sorting Facility gefahren. Das Ganze wird getrocknet und dann händisch sortiert. Also wirklich auf dem Förderband und Menschen sortieren aus, recyclingfähig, nicht recyclingfähig, Flasche, Tüte und so weiter. Das Ganze wird dann gepresst, balliert nennt man das im Fachjargon. Und dann entweder geht das Material zu großen Teilen leider aktuell noch in die thermische Verwertung, also ins Co-Processing. Das ist eine hochtemperierte Form der Verbrennung. Oder wir verkaufen es an lokale Recycler, wie beispielsweise diese typischen Plastikflaschen, die wir alle kennen. Das ist, würde ich sagen, ist so ein Tag im Leben eines kambodschanischen Projekts. Und das, was da on top kommt, ist eben, die Projekte sind natürlich oder häufig in Regionen, in denen es solche Projekte noch nie vorher gab. Das heißt, gerade die Anbahnung solcher Projekte und dann auch, ich sage jetzt mal, die ersten 6 Monate, mit denen steht und fällt dann auch am Ende der Projekterfolg. Also wie gut können wir Infrastrukturen schaffen? Wie gut sind die Leute, die wir vor Ort finden und für uns begeistern können? Wie gut ist unser Netzwerk, um dann wirklich langfristig was aufzubauen?
Gibt es da Unterschiede zwischen den Ländern, die ihr feststellt? Vielleicht auch in Zusammenarbeit mit der Regierung? Arbeitet ihr mit den Regierungen zusammen?
Ja. Wir haben jetzt gerade erst einen Fünfjahresvertrag mit der kambodschanischen Regierung geschlossen, mit dem Umweltministerium dort vor Ort. Da geht es um das Wachstum innerhalb des Landes. Also dass wir im Prinzip uns viele Türen aufgemacht werden, die uns vorher nicht geöffnet worden wären. Lokale Genehmigungen, wo dürfen die Boote rein? Kriegen wir möglicherweise auch Ländereien zur Verfügung gestellt, um eben solche Sortieranlagen mit aufzubauen? Also das ist ein ganz, ganz großer Hebel. Da würde ich sagen, sind wir in Kambodscha mit Abstand am besten aufgestellt, einfach auch aufgrund der Historie. Wir sind einfach schon 2,5 Jahre vor Ort. Wir haben sehr viel Müll aus den Gewässern vor Ort gesammelt und damit wächst unsere Relevanz auch natürlich in Augen der Regierung. Wir bringen einen positiven Beitrag und der wird gesehen. Ganz generell muss ich sagen, dass wir fast immer Unterstützung erhalten von den lokalen Regierungen. Auch da wieder, weil wir eben eine Situation verbessern. Und das ist ja nicht zu diskutieren. Man kann immer diskutieren über die Art und Weise, aber die Situation, wenn wir ein Kilo Müll sammeln, ist es weg. Und sich darüber zu streiten und auch das negativ zu bewerten, das macht eigentlich fast niemand tatsächlich. Woran wir arbeiten müssen und wollen, ist, wie kriegen wir die Regierung auch in die Finanzierung der Projekte? Weil das ist ja am Ende der langfristig sinnvolle Weg. Wir bauen im Prinzip eine Müllinfrastruktur auf in Kambodscha und die sollte die kambodschanische Regierung mal mindestens fördern, wenn nicht sogar komplett übernehmen. Soweit sind wir aber noch nicht.
Da drücke ich auf jeden Fall schon mal die Daumen auf dem Weg dorthin. Was ich online gelesen habe auf eurer Website, ist, dass ihr euren Müll auch konkret trackt. Wie sieht das denn aus?
Ja, wir tracken den Müll, weil wir festgestellt haben, dass es sehr wenig Daten gibt über Menge und Zusammensetzung von Müll in der Umwelt und in Gewässern speziell. Und wir machen das gemeinsam mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Wir nutzen einen Algorithmus, der, wenn du jetzt einen Müllteppich hast, beispielsweise auf dem Stausee in Bosnien, und wir fliegen mit einer Drohne über diesen Teppich, dann kann der Algorithmus uns ganz genau sagen, wie viel 1000 PET-Flaschen, wie viel Müllbeutel, Folie wir zum Beispiel in dem Teppich haben. Also ganz viele unterschiedliche Arten des Plastiks werden detektiert und natürlich auch sowas wie Glas, Holz, Metall und so weiter. Und diese Detektion hilft uns in zweierlei Dingen. Zum einen erlangen wir eine große Transparenz über das, was wir leisten. Und zum anderen können wir auch übergeordnete Investmententscheidungen mit enablen oder ermöglichen. Ein Beispiel, wir haben in Kambodscha gibt es nun mal ein sehr großes Müllaufkommen in der Umwelt und ein großer Recycler, also größer als wir es sein können, jemals wahrscheinlich, also eine wirklich großindustrielle Recyclinganlage aufbauen. Die werden das nur machen, wenn sie wissen, wann der Return on Investment in dem Markt ist. Also um konkret zu sein, wie viel Plastik sie erwarten können und wie viel davon recyclingfähig ist. Und genau das erhoffen wir, über diese Datenanalyse bereitstellen zu können, im Prinzip eine Markteröffnung für die noch größeren Player zu erreichen, um dann langfristig auch noch weiter Infrastruktur aufbauen zu können.
Und wie weit seid ihr da gerade auf dem Weg? Was ist der Status quo?
Naja, also wir können mit über 90% Genauigkeit über 20 Plastikarten detektieren. Das heißt, der Algorithmus ist schon gut. Ich habe noch nichts Besseres gehört, tatsächlich auch im globalen Vergleich. Und die Gespräche führen wir. Das ist aber tatsächlich auch viel Henne-Ei. Also wir können jetzt nicht die Waste-Management-Daten umsonst generieren, weil wir eben auch ein kleines Unternehmen sind. Wir müssen, da fließen Kapazitäten rein. Und die großen Waste-Management-Infrastruktur aufbauenden Unternehmen, da ist der Zugang noch nicht so einfach. Also wir führen diese Gespräche, aber das ist tatsächlich auch was wir langfristig sehen und umsetzen wollen.
Mhm. Ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, dass EcoCredit sich jetzt im 50. Jahr befindet. Wir haben schon einige.
Glückwunsch.
Ja, herzlichen Dank. Genau, also schon sehr viele Jahre Erfahrung hinter uns im Bereich Impact Investing. Und anlässlich dieses 50-jährigen Jubiläums haben wir gesagt, es wird Zeit für eine Jubiläumskampagne und zwar mit einem sehr relevanten Thema. Und so bin ich auch tatsächlich auch auf Everwave gestoßen und dachte, ihr werdet perfekt für den Auftakt unseres Jubiläumsjahres. Die heißt nämlich Invest in Climate Action, also Also tatsächlich ist Klimaverantwortung was, womit wir uns extrem auseinandersetzen wollen im kommenden Jahr. Und wir investieren ja auch in die Bereiche erneuerbare Energien und nachhaltige Landwirtschaft und unterstützen auch viel bei Maßnahmen mit Klimabezug. Und so kommen wir nämlich auch zusätzlich zusammen, weil die Vision von EcoCredit ist es eben auch vor allem das globale Empowerment und wir haben großes Interesse daran, die Resilienz der Menschen im globalen Süden zu stärken, weil die einfach natürlich vermehrt von der Klimakrise auch betroffen sind und möchten da einfach Unterstützung zukommen lassen, also in einer anderen Art und Weise, als ihr das natürlich tut. Da würde mich tatsächlich auch interessieren, du warst sicherlich ja dann vor Ort und wie hast du die Gegebenheiten im globalen Süden wahrgenommen, gerade was das Thema Klimakrise angeht?
Sehr herausfordernd. Also ich bin natürlich mehrmals im Jahr in Südostasien oder ich habe außer in Rumänien jedes unserer Projekte selbst besucht und gesehen. Ich halte das auch für wichtig. Ich kann jetzt nicht über Sachen reden und die auch verkaufen am Ende und vor allem dahinter stehen, wenn ich nicht weiß, wie sich das anfühlt, vor Ort zu arbeiten und mitzuhelfen. Und ich muss sagen, eine der für mich bewegendsten Momente, jetzt vor allem in Bezug auf diese soziale Ungleichheit, war, dass ich in Singapur war und da Gespräche mit potenziellen Partnern geführt habe, auch für einen längeren Zeitraum. Und von Singapur dann im Prinzip 2 Flugstunden nach Kambodscha geflogen bin und direkt am nächsten Morgen bei uns am Flussufer stand und in diesen wirklich sehr, sehr armen und einfachen Verhältnissen. Und der Kontrast zwischen dem, was ich in Singapur gesehen habe, nämlich wahrscheinlich die sauberste Stadt der Welt mit dem größten Wohlstand, den man sich vorstellen kann, also den Menschen fehlt es wirklich an nichts, dann hin zu dem Projektort, an dem wir eben sammeln. Das hat mich schon schwer beschäftigt, muss ich sagen, weil ich einfach das nicht so richtig nachvollziehen kann. Das erschließt sich mir nicht, warum es diese Unterschiede geben muss, soll und überhaupt darf. Und das ist was mich bewegt. Trotzdem finde ich es großartig zu sehen, dass wir in den Regionen Arbeitsplätze schaffen. Ich finde es, als wir gestartet haben 2018, wenn mir jemand gesagt hätte, wir schaffen in Kambodscha 20 Arbeitsplätze, dann hätte ich gesagt, wie cool ist das denn? Also da auch, die Kids gehen dann in die Schule, die Familien sprechen über Müll. Ist einfach großartig zu sehen.
Das heißt, ihr macht auch im Zuge von Aufklärung, Bildungsarbeit, sprecht mit den Leuten darüber?
Ja, klar, also unsere wichtigsten Ambassadors, sagt man da, was ist der deutsche Begriff? Das fällt mir jetzt nicht ein.
Markenbotschafterinnen?
MarkenbotschafterInnen, vor Ort sind unsere Mitarbeitenden. Und es ist großartig zu sehen. Also die diskutieren innerhalb der Familien natürlich auch und wollen so wenig wie möglich Müll vermeiden, weil sie müssen es ja dann im Zweifel am nächsten Tag wieder irgendwo aufsammeln. Und wir machen auch Bildungsprojekte beispielsweise in Thailand. Da kommen dann Schulen auf die Sortieranlage, schauen sich das Boot an. Das ist aber auch nicht unser Kerngeschäft. Also da gibt es auch Organisationen, die darin besser sind. Wir sind gut darin, Infrastruktur aufzubauen und zu sammeln und so viel wie möglich dann am Ende zu recyceln. Das ist unser Kerngeschäft. Darin sind wir ganz gut geworden.
Sehr schön. Ja, da ergänzen wir uns ja auch wieder sehr gut. EcoCredit macht ja auch viel Bildungsarbeit, aber auch vor allem Aufklärung im globalen Norden über den globalen Süden, ne? Weil hier einfach auch ganz oft das Bewusstsein komplett fehlt und wir natürlich weiter weg die Klimakrise auch anders wahrnehmen, als sie im globalen Süden hautnah wahrgenommen wird.
Also das, was du da ansprichst, ist vor allem in Bezug auf Müll auch echt immer ein Thema, das wir super oft platzieren wollen und müssen, ist dieses Thema, was passiert. Also wir konsumieren als westliche Gesellschaften deutlich mehr, als im globalen Süden konsumiert wird. Das Problem der Verschmutzung tritt aber im globalen Süden auf. Und das tritt deswegen dort auf, weil wir sehr viel Müll exportieren, auch aus Deutschland heraus, nach Malaysia zum Beispiel. Und das in Infrastruktur schwache Regionen kommt. Und damit entsteht das Problem. Und viele Menschen, mit denen wir auch immer noch sprechen, haben die Haltung, was geht mich der Müll in Südostasien an oder in Afrika? Und immer wieder darauf hinzuweisen, hey Leute, wir konsumieren so viel, dass wir die ganze Welt damit überschwemmen und tagtäglich verschlimmert sich die Situation. Das ist tatsächlich eine unserer Kernaufgaben am Ende.
Ich habe auch gesehen, ihr hattet jetzt auch eine Aktion. Das war ja vor ein paar Wochen, war ja Black Friday. Und ich habe gesehen, ihr habt einen Blue Friday ins Leben gerufen. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Genau, Blue Friday oder Blue Week. Mhm. Also ich sage immer, das beste Produkt ist das, das man nicht kauft. Das nachhaltigste. Aber Unternehmen dafür zu gewinnen, wenn sie dann schon in diesen Kosmos mit einsteigen wollen, das, was sie dann normalerweise als Goodie an die Kundinnen weitergeben, eher in ein nachhaltiges Projekt zu stecken, finde ich auch eine ganz gute Lösung.
Vielleicht auch nochmal ein Aufruf jetzt vor Weihnachten, sich Gedanken zu machen, wie man denn vielleicht sinnvoll und wirkungsvoll Geld ausgeben kann, anstatt vielleicht materielle Dinge zu Weihnachten zu verschenken. Könnt ihr euch ja mal überlegen.
Ja, wir haben auch einen ganz tollen Adventskalender. Also wer uns bei Instagram beispielsweise folgen will, jederzeit gerne. Natürlich, Sichtbarkeit hilft uns, wie jedem anderen Unternehmen auch. Und da gibt es jetzt ein paar wirklich coole Aktionen. Also zum Beispiel so eine One-Like-One-Kilo-Kampagne mit Partnern. Für jeden Like wird ein Kilo gesammelt. Ganz einfach umsetzbar und der Impact deswegen ist einfach groß.
Ihr schafft das wahrscheinlich ja auch alles, was ihr macht, nicht allein. Ich habe auch gesehen, ihr habt 130 Partnerunternehmen. Also bei EcoCredit ist es so, wir haben über 500 Partnerorganisationen, eben aus dem Bereich erneuerbare Energien, Landwirtschaft, aber auch Mikrofinanz. Und die erhalten Kredite von uns, das sind sozial orientierte Unternehmen. Was bedeutet das bei euch, wenn ihr von Partnerunternehmen sprecht?
Partnerunternehmen sind Unternehmen, die beispielsweise unsere Plastic Credits kaufen. Plastic Credits bedeutet, für einen Euro, den ein Unternehmen uns gibt, können wir weltweit ein Kilogramm Müll durch unsere Projekte sammeln und prozessieren. Das sind Partnerschaften. Darüber hinaus gibt es auch Unternehmen, die beispielsweise ein Sponsoring machen von einem Boot, wie Mastercard zum Beispiel. Die sagen dann, sie sponsoren ein Jahr das Boot, wir dürfen das einsetzen, wo wir es am impactvollsten halten. Und im Gegenzug kriegen die natürlich Marketingmaterial entsprechend. Dann gibt es natürlich auch noch Partner, aber die werden da nicht gelistet, die mit denen wir im wissenschaftlichen Bereich zusammenarbeiten, wie das DFKI, das ich genannt hatte, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und auch die Universität, die RWTH in Aachen, wichtig zu erwähnen, im Bereich Recycling machen wir gemeinsame Projekte. Und der Grund, warum die Unternehmen mit uns zusammenarbeiten, vor allem jetzt in dem Plastic-Credit-Bereich, ist, dass viele Unternehmen einfach verstanden haben, dass sie Verantwortung übernehmen müssen für das, was sie ausstoßen. Und in Bezug auf Müll ist das relativ einfach zu ermitteln. Jedes Unternehmen hat in gewisser Art und Weise einen Müllfußabdruck, beispielsweise über das Produkt, das ich verkaufe oder über die Produktion in der Logistik, über die Mitarbeitenden, in Events, überall fällt Müll an. Und die Unternehmen können dann eben über diese 1 Euro, 1 Kilo Thematik Verantwortung übernehmen und ja, das funktioniert ganz gut. Wir haben erfreulicherweise Kunden mittlerweile aus Singapur, Hongkong, den USA, UK, hauptsächlich deutschsprachiger Raum, aber das wächst international, die Bedeutung.
Ist das quasi das Pendant zu den CO2-Ausgleichszertifikaten für Müll?
Ja, da gibt es viele Parallelen. Der maßgebliche Unterschied ist zum einen, dass der Markt, der Plastic Credits versucht, aus dem Markt der Carbon Credits zu lernen. Also in Sachen Transparenz, werden die Bäume wirklich gepflanzt? Auditierung durch Drittanbieter und so weiter. Also da versucht man schon relativ früh, diese maximale Transparenz herzustellen. Wir natürlich auch. Also unsere Projekte sind beispielsweise nach dem Oceanbound Plastic Standard auditiert. Das heißt, wir dürfen nur innerhalb einer gewissen Entfernung vom Wasser sammeln. Wir müssen gewisse soziale Faktoren mit einspielen, also in die Anstellung unserer Menschen, Mitarbeitenden vor Ort zum Beispiel und so weiter. Aber generell dieser Mechanismus, ein Unternehmen verursacht etwas und kriegt die Möglichkeit, es auszugleichen, die finde ich richtig und gut, solange es keine Möglichkeit zur Reduktion gibt. Reduktion muss immer der erste Schritt sein, aber in Bezug auf Plastik beispielsweise, wenn wir in die Pharmaindustrie gehen, in die Lebensmittelindustrie, gibt es häufig immer noch keine Alternative zu dieser Art der Verpackung. Und das ist die einzige Möglichkeit, am Ende Verantwortung zu übernehmen.
Mit der Lupe nochmal auf eure Mitarbeitenden vor Ort, die du auch gerade nochmal angesprochen hattest. Diese Projekte, die haben keine bestimmte Laufzeit, oder? Also die Leute sind bei euch dann, haben die einen festen Arbeitsvertrag? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja. Ja, klar. Wir haben einen festen Arbeitsvertrag, der ist unbefristet. In Kambodscha arbeiten wir mit dem Kernteam seit 2,5 Jahren. Wie schon gesagt, das sind unsere wichtigsten Mitarbeitenden. Wir haben eine starke Bindung zum Projekt. Das ist auch harte Arbeit, körperlich wie mental harte Arbeit, die da gemacht wird. Und deswegen sind wir sehr dankbar. Ja, und die sind Langzeitverträge und wir bezahlen auch immer über Landesstandard.
Das bringt mich direkt zur Frage, wie finanziert sich denn Everwave?
Über die Credits, also über die Partnerschaften mit Unternehmen. Wer jetzt zuhört und sagt, okay, unser Unternehmen muss auch was tun im Bereich der Nachhaltigkeit oder CSRD-Berichterstattungsverpflichtung, freue ich mich über eine Kontaktaufnahme. Und so finanzieren wir die Projekte. Auch langfristig über die Partnerschaften und über die Credits. Und das funktioniert auch ganz gut. Wir wollten eben von Anfang an auch ein funktionierendes Geschäftsmodell aufbauen, das sich in sich selbst trägt. Die Abhängigkeit von Spenden. Es gibt gute Vereine und es gibt gute Spendenprojekte. Für uns war das nicht das Richtige, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir Nachhaltigkeit nach außen vertreten wollen, dann muss das Geschäftsmodell in sich auch nachhaltig sein. Und erfreulicherweise ist uns das über die letzten Jahre ganz gut gelungen.
Also du hast ja gesagt, 1 Kilo Plastik kostet mich 1 Euro, richtig? Wenn ich 1 Kilo Plastik aus den Gewässern holen möchte.
Müll. Wir sprechen von Müll.
Ja, sehr gut.
Genau. Das ist wichtig einfach, weil wir nicht nur, in Anführungszeichen, Plastik sammeln, sondern wir sammeln alles, was da nicht hingehört.
Und bei diesem 1 Euro sind dann eben auch unter anderem die Lohnkosten dann mit inkludiert,
oder? So ist
es. Okay.
Alles. Vom Bootseinsatz über beispielsweise das Barrieren aufbauen, die Mitarbeitenden vor Ort, die Sortierung, das alles ist unter diesem Deckmantel des 1 Euros. Und ja, das funktioniert.
Wenn wir jetzt nochmal gerade auch auf das Thema Klimakrise, Klimaverantwortung gehen, was denkst du, wie kann uns jetzt konkret Geld aktuell in der Klimakrise helfen?
Ich bin ein Pragmatiker, sehr viel. Also das sieht man, finde ich auch, welche Unternehmen gerade entstehen, welche auch langfristig, ich sage jetzt mal, an denen sich Private Equity beteiligt, also die Finanzierungsrunden machen, die große Finanzierungsrunden machen. Da gibt es sehr viel im CO2-Bereich, Carbon Capturing und solche Sachen gibt es in Bezug auf Plastik auch. Also alternative Verpackungsformen werden beispielsweise gepusht. Das ist immer noch viel zu wenig im Vergleich zu allem anderen, was so finanziert wird. Aber der Anteil wächst und es wird nur so wirklich Veränderungen möglich sein. Wobei man sich immer bewusst sein muss, und das ist auch was, mit dem wir uns natürlich kritisch auseinandersetzen, ist das Thema White Saviorism. Also wir bauen ja trotzdem ein Stück weit eine Abhängigkeit auf der Menschen vor Ort, zu dem, wie wir, sage ich mal, Geld organisieren durch unsere Partnerschaften. Und wenn es uns nicht mehr gäbe und wir in Kambodscha aufhören, dann hätten die Menschen im Zweifel auch keinen Arbeitsplatz mehr. Und das ist ganz wichtig, sich das auch immer wieder zu verinnerlichen und daran zu arbeiten. Das komplett rauszubekommen, ist mit dem Geschäftsmodell, das wir aktuell machen, nicht möglich. Und das müssen wir ein Stück weit auch akzeptieren. Also, dass es diese Abhängigkeit gibt. Aber je mehr Gelder wir in die Region bringen und je längerfristig die Projekte aufgesetzt sind, desto besser ist es am Ende auch für die Region. Weil wir natürlich auch Bildung ermöglichen. Ich sage jetzt auch nochmal zurück aufs Beispiel Kambodscha. Wir versuchen auch, unsere lokalen Mitarbeitenden zu offiziellen Anlässen mitzunehmen. Beispielsweise, also dass nicht ich oder Everwave super sichtbar ist lokal vor Ort, sondern dass im Idealfall die Menschen vor Ort auch der Superstar sind und somit auch gegebenenfalls, sollten wir irgendwann nicht mehr dort operieren, die Wahrscheinlichkeit, einen Anschluss zu finden, gesteigert wird.
Du hast vorhin ja schon gesagt, wie man euch unterstützen kann durch die Partnerschaften, durch die Plastic Credits. Normalerweise würden wir jetzt eigentlich zur Verkostung kommen. Wir hatten das mal eingeführt, dass wir eigentlich immer ein faires Produkt verkostet hatten, Karin und ich, in dem Eukocredit-Finanzierung steckt, denn wir finanzieren ja eben auch gerade im Bereich Landwirtschaft, Partnerorganisationen und dann gibt es doch einige Produkte, wo zum Beispiel im Kakao oder im Kaffee Eukocredit-Finanzierung steckt. So, Clemens, jetzt hatten wir ursprünglich mal überlegt, ob du vor Ort zu mir ins Studio kommst und dann hast du gesagt, nee, du bleibst in München, was ja total fein ist. Und dann habe ich einfach verpasst, dir die Schokolade zuzusenden.
So. Das ist okay.
Genau. Du hast ja auch gesagt, du isst eigentlich am liebsten weiße Schokolade. Es wäre sowieso keine weiße Schokolade gewesen, sondern zartbitter mit Orange. Ich denke, das hätte jetzt gar nicht so gut geschmeckt auch. Okay. Gibt es dann nächstes Mal. Ich schicke dir gerne noch eine zu. Aber tatsächlich hattest du ja auch gesagt, das Thema wäre dann eigentlich auch eher die Verpackung. Möchtest du vielleicht dazu noch was sagen? Wenn du jetzt die Schokolade vor dir gehabt hättest, also sie wäre eingepackt gewesen wie eine Standardschokolade, die man kennt. Sie wäre vegan gewesen, Fairtrade gelabelt, Bio. Aber verpackungstechnisch wahrscheinlich
schwierig.
Suboptimal.
Also das müsste ich mir anschauen. Im Idealfall ist man nennt es dann Multi-Layer-Package. Also das sollte es auf keinen Fall sein. Das heißt, dass eine Verpackung aus mehreren Schichten besteht. Unterschiedliche Plastikmaterialien, Aluminium beispielsweise, Papier. Ich habe gerade erst zu Tetra Pak was sehr Interessantes gelesen. Also das, was wir als herkömmliche Milchverpackung sehen und denken, okay, das ist jetzt alles Kartonage, ist es halt nicht. Und das Gleiche gilt häufig auch für Verpackungen von Schokoriegeln. Also das hätte mich grundsätzlich interessiert, das hätte ich mir angeschaut, ohne es erstmal zu bewerten, weil, wie schon gesagt, was ist die Alternative häufig, vor allem im Lebensmittelbereich? Das sind meist immer noch, vor allem vom Preis her, nicht wettbewerbsfähige Angebote und darauf müssen nun mal auch alle Hersteller schauen, zwangsläufig. Und was wir auch schon gehört haben, ist vor allem im Lebensmittelbereich, dass es Alternativen gibt, aber dann ist das Mindesthaltbarkeitsdatum deutlich verkürzt. Und dann ist die Entscheidung für den Hersteller, mache ich Food Waste oder Plastic Waste? Und auch die Abwägung ist sehr komplex und auch daraus würde ich niemanden Vorwurf machen. Was man machen könnte jetzt gerade in Bezug auf die Riegel ist natürlich, das Material auf die Waage legen, einfach gesagt, und über uns dann die Menge des Materials an anderer Stelle wieder raussammeln. Mhm. Das ist machen wir beispielsweise mit Schrammeck, einem großen Kosmetikunternehmen in Deutschland. Die bringen x Tonnen Plastik in den Markt und sagen, okay, wir wissen nicht, wo es endet, ob es exportiert wird oder nicht, ob es recycelt wird oder nicht. Dementsprechend sammeln wir exakt das Äquivalent mit Everwave aus den Gewässern weltweit.
Gibt es denn sowas wie eine Vorbildverpackung? Also das, wo du sagst, das wäre jetzt die Verpackung, die am besten abbaubar ist, aber die beste Haltbarkeit?
Kann ich nicht sagen. Bin ich nicht kein Experte. Wir arbeiten beispielsweise mit Dres und Sommer zusammen. Wenn wir nämlich einen Kunden haben, die sich sehr damit schwer tun, umzustellen oder einfach nicht die Expertise haben in Bezug auf Verpackung, dann empfehlen wir die weiter und sagen, sprecht mal bitte mit denen. Das Ganze, und das darf man auch nicht vergessen, es sind ja Unternehmen, die seit 50 Jahren im Zweifel diese Müsli-Riegel oder was auch immer in den Verpackungen verkaufen. Also das ist wirklich eine substanzielle Veränderung im Geschäftsmodell, in der Finanzierung und in der Produktion. Und das ist eine Reise und da muss man sich lieber früher als zu spät drauf einlassen.
Wir kommen so in Richtung Ende des Podcasts. Deswegen würde ich dich gerne mal fragen, ausblickstechnisch, wo siehst du Everwave in 5 Jahren?
Wir wollen einer der größten Plastic-Credit-Anbieter der Welt werden und wir wollen Projekte in Südostasien wachsen lassen und neue Märkte erschließen. Auf eine Sammelzahl will ich mich jetzt nicht festlegen, weil im Zweifel werde ich darauf irgendwann festgenagelt. Wir haben natürlich interne Ziele, die wir erreichen wollen und die sind deutlich über dem, was wir jetzt aktuell erreichen und auch eine klare Skalierung vorgezeichnet. Ich will wertebezogen, dass wir uns treu bleiben, dass es eine Impact-First-Unternehmung bleibt, dass wir einen sehr hohen Anspruch an uns und an die Transparenz nach außen haben und dass wir einen guten Job machen. Und damit sind wir ausgelastet. Das ist,
reicht erstmal für 5 Jahre.
Genau.
Super. Ja. Und dann hätte ich gern noch was für die HörerInnen zum mit nach Hause nehmen. Und zwar, hast du irgendwas, was du ihnen sagst, was man jetzt gerade tun kann für unsere Meere, für die Vermeidung von Müll, irgendein Takeaway für die Weihnachtszeit?
Also ich hatte es zwischendurch mal gesagt, Sichtbarkeit hilft uns, hilft allen Projekten, die sich damit beschäftigen. Gerade geht es relativ stark durch die Medien, dieses Plastic Treaty, das gescheitert ist. Da war die Berichterstattung groß. Das UN Plastic Treaty ist eine globale Versammlung von allen Staaten, die sich seit 2020 auf die Fahne geschrieben haben, der globalen Verschmutzung des Planeten entgegenzutreten durch Plastik. Und da gibt es mehrere Verhandlungsstufen, ähnlich wie bei Biodiversität auch. oder in Bezug auf CO2. Und diese Verhandlungen waren jetzt eigentlich zum letzten Mal in Südkorea. Vor wenigen Tagen ist es zu Ende gegangen. Und die Verhandlungen sind leider ohne Ergebnis, ohne Vereinbarung geendet. Und die große Zielsetzung der Staaten war, bis Ende 2024 etwas zu machen. Und ein Bestandteil dieser Verhandlungen sind eben auch die sogenannten Plastic Credits. Das heißt, Ausgleichsmechanismen für Unternehmen, die viel ausstoßen, verpflichtend einzuführen. Und wir hatten da natürlich große Hoffnung dran geknüpft. Wie immer gibt es einzelne wenige Staaten, die solche Vereinbarungen dann blockieren. In unserem Fall sind es die ölproduzierenden Staaten, weil die einen großen Absatzmarkt, nämlich die Produktion von Neuplastik, schwinden sehen. Das wollen die nicht. Und dementsprechend muss es in 2025 weitergehen mit den Verhandlungen. Uns hilft es, wenn die Berichterstattung oder die Sichtbarkeit das ganze Jahr über ist. Das heißt, geht auf unsere Kanäle, liked uns, abonniert den Newsletter, bleibt auf dem Laufenden. Das wäre das Erste, was ich gerne mit auf den Weg geben würde. Das Zweite wäre, ihr arbeitet alle in Unternehmen und ihr freut euch sicher, dass sie sich nachhaltig aufstellen. Wenn ihr eine Idee habt, wie Everwave da reinpasst, jederzeit gerne. Und bezogen auf die Weihnachtsfeier, ich habe noch nie verstanden, warum Geschenke unbedingt verpackt werden müssen. Mhm. Also ich habe so gelernt, wo wir wieder bei so Glaubenssätzen sind, die Verpackung des Geschenks ist mindestens so viel wert wie das Geschenk selbst, einfach weil Zeit und Liebe und so weiter reingeflossen ist. Das sehe ich überhaupt nicht so. Es macht am Ende Müll. So, und den können wir uns gut sparen. Und ich bin mir sicher, dass die Geschenke trotzdem von Herzen kommen. Und wenn sie es nicht tun, dann hätten sie es auch mit Verpackung nicht. Ja, auch das, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ein nicht gekauftes Produkt ist das Nachhaltigste, was wir machen können. Das heißt, ich für mich persönlich habe entschieden, Zeit zu schenken, viel Zeit und gemeinsame Momente. Und das ist eh schon anspruchsvoll genug, weil Zeit ist begrenzt. Ja, das ist der Weg, den ich jetzt versuche zu gehen. Und ich habe bisher kein schlechtes Feedback bekommen aus meinem Umfeld, dass es weniger Geschenke gibt. Und ich glaube, das kann uns allen nicht schaden.
Ich finde es ein sehr schöner Ansatz. Und falls man doch was einpacken möchte, ich finde es sehr cool. Ich werde vielleicht darauf verzichten, einzupacken dieses Jahr. Aber ich recycle mein Geschenkpapier immer.
Geht natürlich auch.
Mindestens ungefähr 5-mal. Ich hebe auch alles auf, wie wir im Schwabenland sagen. Und packe das dann immer wieder da neu drin ein.
Ja, das ist
wenigstens immer der gleiche Müll.
Bei Kindern ist es natürlich herausfordernd, weil bis die lernen, dass das ohne Zerreißen auch geht, hat man relativ viel Verpackung dann auch aufgebraucht. Aber ja, klar, das geht natürlich auch. Mehrfachverwendung ist auch immer gut.
Dann herzlichen Dank für deine Zeit, Clemens. War total schön, mit dir zu sprechen.
Danke auch.
Schokolade schicke ich dir gerne noch nach, weil dann freue ich mich auch auf die Analyse der Verpackung von deiner Seite.
Ja, erwarte da nicht zu viel.
Ja, und dann herzlichen Dank auch an alle, die zugehört haben. Und an der Stelle noch, ich bräuchte da mal eure Hilfe, denn mein Chef Frank möchte gerne herausfinden, wie gut der Podcast ankommt bei euch da draußen. Und deswegen würde es mich total freuen, wenn ihr uns folgt, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr uns schreibt. Wir wären super dankbar für Feedback. Dann vielen Dank. Ich wünsche euch einen schönen Jahresabschluss und wir hören uns dann in 2025 wieder.
Danke. Passt auf euch auf.
Ciao.
Ciao.